Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske.
Ich bin grundsätzlich sehr dankbar und sehr daran interessiert, dass meine Stücke von anderen Dirigenten dirigiert werden, weil das ich empfinde als Bereicherung sozusagen, also davon, was ich geschrieben habe, ob das lebt, das ist die Prüfung, ob das überhaupt lebensfähig ist, dass verschiedene Dirigenten unterschiedlich aufführen können. Das ist für mich sehr wichtig.
Der ungarische Komponist und Dirigent Peter Ötvös. Wie erst kurz vor dieser Sendung bekannt wurde, ist er im Alter von 80 Jahren gestorben. Mit ihm verliert die Musikwelt einen der meistgespielten zeitgenössischen Komponisten. Er hat viele Opern geschrieben, die fast alle regelmäßig nachgespielt wurden. Unser Musikkritiker Michael Struck-Schlohn hat Peter Ötvös persönlich gekannt und ich bin jetzt mit ihm verbunden. Hallo, Herr Struck-Schlohn.
Ja,
was
hallo.
War denn für einen Künstlertypus und was war er für ein Mensch, Peter Ötvös?
Ja, wir haben ja eben seine Stimme gehört. Er sprach dieses wunderbar ungarisch gefärbte Deutsch, das fast, hätte ich gesagt, an die K&K-Monarchie erinnert hat, obwohl er ja im Kommunismus groß geworden ist. Er war eher ein besonderer Typ, aber er war sehr beredt, er war sehr gebildet, was man vor allem an seinen Opern sieht. Bestens informiert über die Weltgeschichte, die ja auch in seine Stücke eingeflossen ist. Er war humorvoll, würde ich sagen, obwohl er sicher immer seine eigene Meinung hatte, aber nie verletzend. Und er hatte so eine Klarheit. Und diese Klarheit, die strahlte er eigentlich auch auf der Bühne aus als Dirigent. Das waren immer super klare Bewegungen. Er hörte jeden falschen Ton im Orchester, jeden verrutschten Rhythmus. Also er war auch extrem organisiert.
Er wurde 1944 in Siebenbürgen geboren. Warum gilt er denn als ungarischer Komponist?
Ja, Siebenbürgen hat ja seine eigene Geschichte bis zum Ersten Weltkrieg zu dem großen Ungarn gehörend, wurde dann rumänisch und während des Zweiten Krieges wieder ungarisch besetzt. Ötvös hat sich gar nicht so lange in Siebenbürgen aufgehalten, aber er hat diese Musik immer als seine DNA bezeichnet, diese transsilvanischen Tänze. Dazu kam natürlich Béla Bartók, klar wie bei vielen Ungarn, seine musikalische Muttersprache, die er in Budapest erlernt hat am Konservatorium. Ich glaube, er war auch irgendwie ein Kosmopolit, aber er hat seine ungarischen Wurzeln immer gespürt und er hat sie auch komponiert und er ist ja auch nach Jahren im Ausland 2004 nach Budapest wieder zurückgekehrt, als Ungarn Mitglied der EU geworden ist. Das war ihm sehr wichtig und er hat dort so seine Stiftung für zeitgenössische Musik installiert, eben mit dem Grundgedanken, dass junge Dirigenten nicht nur Brahms dirigieren sollen, sondern eben auch Stockhausen, Boulez oder eben Ötvös.
Aber seine Karriere, die hat er ja eigentlich nicht in Ungarn gemacht, sondern im Westen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also in Ungarn war ja damals zur Zeit des Kommunismus alles Neue und Interessante verboten oder behindert. Ötvös ist dann mit einem Stipendium nach Köln gegangen, also ins damalige Mekka der neuen Musik, das empfand jeder so. Er hat bei Bernd Alois Zimmermann studiert und dann vor allem mit Karl-Heinz Stockhausen gearbeitet. Also das war sein Gott eigentlich, hat er auch immer gesagt. Er war Assistent im elektronischen Studio, das ja Stockhausen geleitet hat. Er hat da auch schon komponiert, ist aber vor allem mit dem Stockhausen-Ensemble durch die Welt gereist. Also das war eine extrem anregende Zeit. Dann hat er sich für kurze Zeit aber vom Komponieren verabschiedet. Er hat als Dirigent gearbeitet beim Ensemble Intercontemporain in Paris, sehr lange, hochrenommiertes Ensemble, da lernte man unheimlich viel neue Musik kennen. Und er hatte auch mehrere Positionen dann bei anderen Orchestern. Aber irgendwann hat er sich Anfang der 90er Jahre doch noch voll aufs Komponieren geworfen. Und das war dann ein richtiger Ausbruch an Kreativität.
Da kamen die Opern. 1998 kam der internationale Durchbruch, als seine Tschechow-Adaption der Drei Schwestern in Lyon uraufgeführt wurde. Aber hier kommt jetzt erst noch mal eine Musik zu einem Orchesterwerk, das auch sehr bekannt ist.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus Atlantis aus dem Jahr 1995. Herr Schruck-Schlohn, Atlantis, waren das so Dinge, von denen er sich inspirieren ließ?
Ja, Atlantis war ja die versunkene Kultur eigentlich. Also es war auch, hatte auch etwas mit Heimat zu tun. Aber bei Ötvös floss immer beides zusammen. Eben die Heimat, das Ungarische, die Sehnsucht danach, aber auch das Neue. Er war stilistisch unglaublich flexibel. Er hat sich für, was weiß ich, japanische, arabische Musik, für baskische Musik sogar interessiert. Für den Jazz, den hat er besonders geliebt. Und er hat sich auch für viele Themen interessiert. Also es gibt Weltraumstücke von ihm. Es gibt aber auch Anklagen gegen das Flüchtlingselend über das Mittelmeer in Form eines Orchesterstücks. Also er war unglaublich breit aufgestellt und er hat ja auch einmal gesagt, er empfände sich wie ein Sieb, durch das die Kulturen der Welt hindurchging, und er will hoffen, dass irgendwas davon auch in seinen Stücken zu spüren ist.
Vielen Dank. Das war unser Musikkritiker Michael Struck-Schlohn zum Tod des Komponisten und Dirigenten Peter Ötvös. Rechte Männerbünde, deren Mitglieder sich ans Patriarchat klammern und die sich bedroht fühlen von selbstbewussten Frauen, homosexuellen oder queeren Menschen. Junge Neonazis, die deswegen hasserfüllt in den sozialen Netzwerken gegen alle hetzen, die anders sind als sie. Auf solche Leute ist der Autor Tobias Ginsburg vor ein paar Jahren bei einer umfangreichen Recherche gestoßen. Er hat versucht, rechte Netzwerke undercover zu infiltrieren und sich dabei gefragt, was die unterschiedlichen Szenen verbindet und welche Rolle dabei bestimmte Einstellungen spielen, wie zum Beispiel Männlichkeitswahn. Das Ergebnis war ein Buch, das zum Bestseller wurde. Jetzt hat er aus der Reportage auch ein Theaterstück gemacht, denn er ist überzeugt,
es reicht nicht, sich zufrieden zurückzulehnen und zu sagen, ich bin gegen die Rechten. Das ist erstmal ein schöner Satz. Ich bin gegen Antisemitismus. Ich bin gegen Rassismus. Fein, cool, toll. Das Gegenteil wäre eine Katastrophe. Aber ohne zu wissen, was eigentlich das Problem ist, ohne diese Ideologien zu verstehen, ohne sich um die Inhalte zu kümmern, haben wir ein wenig verloren.
Die letzten Männer des Westens, so heißt das Stück, das jetzt in Köln auf die Bühne gekommen ist. Elisabeth Luft berichtet.
Das Erstarken des Feminismus bedeutet das Ende der Nation und das Ende des Westens. Anders Bering Breivik, Mörder und Rechtsterrorist, Utoya, 2011. Die Männer des Westens müssen wieder Männer werden. Brandon Tarrant, Mörder und Rechtsterrorist, Christchurch, 2019.
Die Liste der Zitate geht noch weiter, die der Journalist Tobias Ginsburg zu Beginn auf einer Videoleinwand vorträgt. Jahrelang hat er sich undercover in rechte Netzwerke begeben, um das Ausmaß von Frauenhass und den Kampf um die wahre Männlichkeit zu verstehen.
Ich kleidete mich neu ein, legte mir eine Auswahl an Profilen und Webseiten in allerhand sozialen Netzwerken zu und verpasste mir einen neuen Namen.
Anton Schneider.
Auf der Bühne des Kölner Schauspiels tut sich eine Parallelwelt auf. Schauspielerin Yvonne Jansen nimmt uns mit als Tobias Ginsburg alias Anton Schneider. Wir reisen zu Männerrechtlern, die sich in deutschen Wäldern am Lagerfeuer treffen, um den Schmerz ihrer Unterdrückung miteinander zu teilen.
Männer verkommen zu völlig austauschbaren Arbeitskräften.
Ja, Samenspende und Verbrauchsmaterial.
Und dabei schaffen die Männer Unglaubliches. Sie malochen unter den Städten, in den Abwasserkanälen und Minen und über den Dächern, im Regen und in Sturm.
Von Deutschland aus geht es bei dieser Theaterreise in die USA, zu sogenannten Kicherfaschisten, die frauenfeindliche Lieder über die Monsterpower des Mannes grölen. Nur zum Spaß, aber wenn man sie fragt, ist an all dem schon was Wahres dran. Wir reisen nach Marburg oder Düren zu den Neuen Rechten, zu Burschenschaften und bis nach Polen zu Ordo Juris, einem Netzwerk fundamental katholischer Juristen, die maßgeblich verantwortlich waren für das de facto Abtreibungsverbot und die LGBTQ-freien Zonen im Land. Bühnenbildnerin Eva-Maria Bauer hat für diese Reise Baumstämme aufgestellt, die an einen Wald erinnern und an die Stärke und Naturverbundenheit echter Männer. Rau, kräftig, hölzern und unverwundbar. Im Bühnenhintergrund, links an der Seite, sind die SpielerInnen auf der Videoleinwand zu sehen, wie sie in einer Kneipe bierselig Krüge gegeneinander schlagen oder sich prügelnd über den Waldboden wälzen. Vorne, zwischen den Bäumen, zersägen sie Holz oder konferieren in edlen Anzügen und Seidenkrawatte. Als plötzlich eine riesige, glänzend schwarze Limousine auf die Bühne rollt, kündigt ihr gleißendes Scheinwerferlicht Großes an. Aus dem Dach des massiven Autos steigt Nikolaus Bender als rechter Rapper mit schwarzem Feinripp-Unterhemd, Silberkette und Germanen-Rap.
Schluss mit dem Gelaber. Zeit, sich zu sammeln. Wir sind Zehntausende deutschlandweit, stabile Leute. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn wir alle zusammenkommen, zusammenleben in Bautzen? Ostsachsen, das ist halt echt Endstufe, es gibt keinen besseren Ort.
Autor Tobias Ginsburg sagt, wenn wir über rechte Gewalt und den Wunsch nach totalitären Staaten sprechen, blenden wir verletzte Männlichkeit, Frauenhass und Queerfeindlichkeit aus, weil sie inzwischen unsere ganze Gesellschaft prägen. Sie deshalb aber einfach als Meinung oder Laune abzutun, sei grob fahrlässig. Eine solche Gleichgültigkeit oder gar Zuversicht, dass bessere Zeiten schon kommen werden, könnten wir uns schlichtweg nicht leisten. In der Regie von Rafael Sanchez werden leise, gekränkte, alleingelassene genauso sichtbar wie laute, machthungrige, ignorante Männer. Doch trotz dieser gefühlvoll herausgearbeiteten Figuren stellt der Abend den Text von Tobias Ginsburg in den Mittelpunkt, um dem Ausmaß der Rechercheergebnisse Platz zu machen. Klar, vieles davon ist hinlänglich bekannt. Man weiß von rechtsextremen Netzwerken, von Geheimtreffen und salonfähig gewordenem Hass. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, braucht es mehr von diesem Scheinwerferlicht. Wir müssen hinschauen, viel mehr und genauer, um uns dagegen zu stellen, anstatt abzuwarten. Und dafür war diese Uraufführung lange überfällig.
Unsere Theaterkritikerin Elisabeth Luft berichtete von Die letzten Männer des Westens, ein Stück über rechte Netzwerke, aufgeführt in Köln. Von den letzten Männern des Westens zu Der einsame Westen, das ist auch ein Theaterstück, und zwar von Martin McDonagh, einem Iren, der inzwischen ziemlich bekannt ist. Seine letzten beiden Filme wurden nämlich für Oscars nominiert, Three Billboards Outside Ebbing und The Banshees of Inisherin. Und bevor er als Filmemacher berühmt wurde, da hat Martin McDonagh eben Theaterstücke geschrieben. Dass es bei ihm oft schrullige Charaktere gibt, die Handlung grotesk und die Figuren gewalttätig sind, das hat ihm den Spitznamen irischer Theater-Tarantino eingebracht. Am Akademietheater des Wiener Burgtheaters hatte jetzt vorgestern Der einsame Westen Premiere, ein Stück über zwei Brüder, die nicht miteinander können, aber auch nicht ohne einander. Das klingt ja schon mal sehr nach Martin McDonagh. Also ein typischer Plot von ihm? Das habe ich unsere Theaterkritikerin Katrin Ullmann gefragt.
Ja, ist es auch. Und die Regisseurin Mateja Koleschnik hat die beiden Brüder in einen Albtraum aus Mustertapeten in Braun und Beige gepackt. Und in dieser Wohnhölle vom Bühnenbildner Raimund Ophé Vogt und Dimitri Murashov leben eben diese zwei grumpy old men, die den ganzen Tag über trinken, fluchen oder sich verkloppen. Und das Einzige, was zwischendurch passiert, ist die eine oder andere Beerdigung. Man könnte auch sagen, das Stück ist die zutiefst depressive Variante von Sunny Boys. Aber mit Michael Mertens und Roland Koch ist das natürlich traumhaft besetzt. Ich muss aber sagen, ich habe von Koleschnik schon sehr viel genauere Inszenierungen gesehen. Und ihre Liebe zum Detail habe ich an diesem Abend sehr vermisst. Der Abend ist auf unattraktive Weise ein bisschen vernuschelt.
Also ist auch vielleicht der frühe Martin McDonagh nicht unbedingt eine Goldgrube fürs Theater?
Schwierige Frage. Ja, vielleicht nicht. Es bleibt halt sehr auf der Bühne. Es bleibt sehr statisch bei den Personen, die da vor sich hin krummeln und machen. Das hat so wenig Außenwirkung. Das erreicht so wenig das Publikum. Ob die sich dann noch weiter ärgern, streiten, ist mir nach einer halben Stunde eigentlich relativ schnell egal gewesen. Vielleicht ist das wirklich im Film ein bisschen besser untergebracht.
Sie haben noch eine weitere Premiere am Wiener Burgtheater gesehen, gestern Abend, und zwar Orpheus steigt herab von Tennessee Williams. Worum geht es denn in diesem doch sehr selten gespielten Stück? Das ist ja ein Stück, das immerhin auch mal verfilmt worden ist mit Marlon Brando unter dem Titel Der Mann in der Schlangenhaut.
Ja, kurz gesagt geht es auch hier um eine verlogene Gemeinschaft, die nicht damit klarkommt, dass ein Fremder zu ihnen kommt. Dieser Fremde ist Val. Er ist Musiker, trägt eine Schlangenhautjacke, daher kommt auch der Filmtitel, und macht eben alle nervös. Und dass seine Geschichte an diesem Ort nicht gut enden wird, das ist eigentlich von Anfang an klar. Aber als Typ Ryan Gosling, verwegen und voller guter Vorsätze, ist er die perfekte Projektionsfläche für eigentlich alle Frauen des Stücks. Das kann man auch ganz gut an diesem Ausschnitt hören.
Dich würde ich gerne so halten. So zärtlich, beschützend, weil du einfach anders bist. Du bist der Einzige, der für mich zählt.
Wem außer dir selbst versuchst du hier eigentlich etwas vorzumachen?
Und dieser Val, der ist ja auch der Orpheus, also Orpheus steigt herab. Für den Burgtheaterintendanten Martin Cougey ist das Stück Orpheus steigt herab quasi seine Abschiedsinszenierung nach 5 Jahren Intendanz. War denn diese Stückauswahl ein Glücksgriff?
Ach, Glücksgriff ist zu viel gesagt. Es ist ein ordentlich gemachter Abend. Kujay verlegt das Stück an einen Ort, der gar nicht so klar geografisch zuzuordnen ist. Die Bühnenbildnerin Annette Murschetz hat ein ganz schlichtes Betonhaus entworfen, das allerdings schon ziemlich beschädigt ist. Und in dieses Haus stellt Kujay eben die SchauspielerInnen und inszeniert den Text, vor allem am Anfang mit sehr, sehr großer Ruhe. Da fällt einmal der Satz: Bosheit lässt das menschliche Herz verfaulen und Fäulnis ist langsam. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Satz eigentlich den melancholischen Grundton der Inszenierung bestimmt. Aber insgesamt gerät der Abend trotz des sehr guten Ensembles ziemlich holzschnittartig und eindimensional. Das heißt, die Bösen sind wirklich die Bösen, die Gehässigen, die Gehässigen. Da gibt es einfach gar keine Missverständnisse.
Wenn man jetzt diese beiden Abende so zusammennimmt, dann herrscht ja doch eine sehr negative Grundstimmung am Wiener Burgtheater. Oder wie ist das zu deuten?
Also zumindest was die Stückauswahl angeht, könnte man sagen, ja, es gibt schon ein Motiv, was diese beiden Abende verbindet. Das eine ist die Feststellung, niemand kann aus seiner Haut, eben im erst besprochenen Stück aus der Schlangenhaut. Und zum anderen die Tatsache, dass beide Abende eben an einem Außenposten der Zivilisation spielen. In Orpheus steigt herab, ist das ein Dorf irgendwo im Nirgendwo, wo die Bewohner so gar keine Entwicklung und auch gar keine Veränderung zulassen. Und auch der Ort, an dem McDonoughs Der einsame Westen spielt, ist ein Lost Place. Die beiden Brüder zerfleischen sich dort aus Hass, Langeweile oder Gewohnheit. Und da heißt es einmal, es scheint, als falle diese Gemeinde nicht in Gottes Zuständigkeitsbereich. Und ich finde, dieses Zitat passt eigentlich ganz gut auf beide Orte und Gesellschaften, die in den Inszenierungen gezeigt werden.
Unsere Theaterkritikerin Katrin Ohlmann war das über das Premierenwochenende am Wiener Burgtheater. Dieses relativ bekannte Stück ist der Tanz der Stunden aus La Gioconda von Amilcare Ponchielli. Diese Oper war nämlich zum ersten Mal bei den Salzburger Osterfestspielen zu erleben. Deswegen berichten wir darüber und zwar mit Anna Netrebko in einem Rollendebüt an der Seite von Jonas Kaufmann. Die Besetzung von Anna Netrebko ist auch 2 Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine keine Selbstverständlichkeit. Durch ihre frühere Nähe zum Putin-Regime und ihre anfangs mangelnde Distanzierung war sie in Ungnade gefallen, und zwar so sehr, dass sie bei ihrem ersten Berliner Auftritt wieder im vergangenen Herbst, da war es sehr umstritten, sie mussten sich rechtfertigen am Opernhaus und es gab 6 Mannschaftswagen der Polizei, die vor der Oper standen. Im Vorfeld hatte es heftige Debatten gegeben und etwa 100 Demonstrierende kamen und manche von ihnen riefen Beleidigungen gegen Anna Netrebko. Gestern Abend fand nun die Premiere von La Gioconda in der Salzburger Felsenreitschule statt und unsere Opernkritikerin Franziska Stürz war dabei. Frau Stürz, hat denn der Streit um Anna Netrebko überhaupt noch eine Rolle gespielt in Salzburg?
Nein, also ich kann nur sagen, es hat in Strömen geregnet und man musste ganz, ganz schnell ins große Festspielhaus hinein. Deswegen hat man sich da auch gar nicht lange vorher aufgehalten. Ich hätte niemanden entdecken können, der da protestiert hätte. Und auch im Haus gab es keinerlei politische Bekundigungen. Also ich glaube, dass das im Vorfeld geklärt wurde, auch medial durchaus ein Thema war, als sie besetzt wurde. Das ist aber schon vor einem Jahr bekannt gegeben worden. Also da wurde dann noch diskutiert und letztendlich hat das an dem Abend meines Erachtens keine Rolle gespielt. Es gab ein einzelnes oder vereinzeltes Buh am Schluss und ich denke nicht, dass es wegen der künstlerischen Leistung war. Aber das kann ich nicht sagen. Also es gibt immer Leute, denen irgendwas dann nicht passt. Und was genau es ist, konnte ich jetzt nicht erfahren.
La Gioconda nach einer Vorlage von Victor Hugo spielt im Venedig des 16. und 17. Jahrhunderts. Und zwar in einer Atmosphäre von Denunziantentum und Angst vor der Inquisition. Da werden Hexen verfolgt, Frauen zur Ehe gezwungen. Und nicht nur wegen dieses schwierigen Inhalts wird die Oper eher selten gespielt, sondern auch wegen ihrer riesigen Chorszenen und großen Balletteinlagen. Mhm. Wie hat denn der Londoner Operndirektor Oliver Mears als Regisseur das Ganze gemeistert?
Naja, also es war spannend. Er hat eine heutige Sicht auf diese Oper gewagt. Also wir befinden uns durchaus im Venedig von heute und er ergänzt eine Zusatzgeschichte und das sind getanzte Rückblenden. Also einen der berühmten Tänze haben wir gerade ja eben schon gehört, ein Stückchen aus dem Stundentanz zu Beginn des dritten Aktes. Die nutzt er dann für Rückblenden, auch schon gleich die instrumentale Eröffnung der Oper. Da wird aus der Kindheit von Gioconda erzählt. Ihre Mutter verkauft das Kind, das junge Mädchen aus finanzieller Not an Freier. Also die muss auf den Babystrich und da kriegt sie Zuckerwatte von den Freiern und ein Glitzerkleidchen und so wird gezeigt, wie sie zur Straßentänzerin, die sie eigentlich im Originaltext ist, wird. Was ist denn heute eine Straßentänzerin? Also wir sind heute und dieses Bühnenbild von Philipp Fürhofer zeigt durchaus Venedig in so kleinen Ausschnitten. Also es gibt eine barocke Fassade, es gibt dann so einen typischen Landungssteg der Gondeln und eine schöne Himmel- und Meer Projektionsfläche für schöne Lichtstimmungen. Und der ganze große Chor, das sind eben so Sommertouristen, wie wir sie kennen. Und es gibt eben auch ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das dann da plötzlich alles erdrückt und erscheint.
In Venedig anlandet. Funktioniert denn diese Aktualisierung, von der Sie gesprochen haben?
Naja, also leider nur bedingt. Das Libretto ist halt dann ganz, ganz häufig übergangen. Wir haben da ganz klare Hinweise auf die Zeit. Mias will ja eben auch ein bisschen eine andere Geschichte erzählen. Diese Gioconda soll nicht dieses arme Opfer sein. Am Schluss im Original bringt sie sich ja dann freiwillig um. Diese Frau hier wehrt sich. Das steht Anna Netrebko sehr gut. Mhm. Sie darf dann auch zur tödlichen Waffe greifen. Also da werden dann die Widersacher der Inquisitionsbeamte, der nämlich seine eigene Ehefrau eigentlich töten will, was Gioconda verhindert und dann auch ihr eigener Peiniger Barnaba von ihr erstochen. Obwohl eben die Arie nach wie vor Suicidio heißt. Also ich Selbstmord, du einziger Ausweg. Also den nimmt sie nicht und das ist auch wieder so ein Widerspruch. Aber trotzdem stört mich das weniger als zusätzliche Einfälle, die dann auch noch reinkommen zu der Parallelhandlung. Und da gibt es dann noch so Szenen beim Psychiater und irgendwie wird da alles ein bisschen übertrieben und man denkt sich wieder mal, Oper ist einfach seltsames Theater und macht keinen Sinn. Das finde ich schade.
Aber wie ist es denn dann mit der Musik? Kann die Musik das Ganze retten?
Ja, durchaus. Also das ist erstmal wirklich ein starkes Rollendebüt von Anna Netrebko. Ich würde sagen, hier ist auch Zeit für ein kurz mal reinzuhören, denn da singt sie gerade und erwartet ihren Enzio. Da ist er, der Enzo Jonas Kaufmann.
Das war unsere Opernkritikerin Franziska Stürz über La Gioconda mit Anna Netrebko und Jonas Kaufmann bei den Salzburger Osterfestspielen. Auf den Gängen war es voll, vor den Bühnen eng. 4 Tage lang hat sich die Literaturszene in Leipzig getroffen. Insgesamt 283.000 Menschen waren zu Gast auf der Leipziger Buchmesse. 9.000 mehr als noch im Vorjahr, so die Bilanz der Veranstalter. Bekannte Autorinnen und Autoren waren zu Gast, wie der Kinderbuchautor Paul Maar oder die Krimiautorin Ingrid Noll. Promis wie die Schauspielerin Katja Riemann oder der Fußballer Thomas Hitzlsperger. Heute Abend ist jetzt Schluss, Christine Hartauer mit ihrer ganz persönlichen Buchmessenbilanz.
Wenn man durch die Hallen der diesjährigen Buchmesse gelaufen ist, sah man sie in langen Schlangen anstehen. Buchbegeisterte Menschen, vor allem Teenager und junge Erwachsene, die meisten von ihnen weiblich. Viele mit vollen Büchertüten, ins Gespräch vertieft, lachend, plaudernd. Es sind nicht nur ihre Lieblingsautorinnen und Autoren, für die sie sich stundenlang einreihen in Schlangen, die durch die ganze Halle führen. Nein, was sie anlockt, das sind die Bücher. Vor allem Romane aus dem Bereich New Adult. Geschichten über das Erwachsenwerden, die große Liebe, emotional und mitreißend geschrieben. Und von vielen belächelt. Die rosa pastellfarbigen Cover, die aufwendigen Farbschnitte mit Blumenmotiven und die schnulzigen Titel. Zimmer gesucht, Liebe gefunden oder Flammen geküsst. Die Fans jedoch lieben genau das. Für sie sind die Romane Objekte, mit denen sie stolz ihre Bücherregale schmücken. Die Verlage haben die große Nachfrage längst erkannt. Für die Buchmesse bieten sie extra Sonderausgaben an. Auch das lockt junge Menschen nach Leipzig. Sie lesen und sie vernetzen sich auf Plattformen wie TikTok und treffen sich in den langen Schlangen auf der Leipziger Buchmesse. Deren Motto lautete dieses Jahr »Who is still reading?«, also »Wer liest eigentlich noch?« Die Massen in den Hallen zeigen es. Es sind auch die Jungen, die Generation Z, der immer nur vorgeworfen wird, sie hänge am Smartphone und könne sich nicht mehr auf lange Texte einlassen. Dabei wird gelesen. Aber eben nicht nur die Bücher, die von gestandenen Literaturkritikern gepriesen werden. Hunderte von seitendicke Romane über die Lebenswelt junger Menschen und über Traumwelten, in die sie sich flüchten. Aber warum sollte man ihnen das vorwerfen und das Genre New Adult mit einem Wisch abtun? Alles außer flach, um mal das Motto des Gastlandes Niederlande Flandern aufzugreifen, sind auch die Bücher, die junge Leser und Leserinnen nach Leipzig locken. New Adult-Romane, Mangas, Comics. Auch diese Literatur kommt von der alten Kulturtechnik Lesen. Sie öffnet Räume für die Fantasie und regt an, sich in andere Figuren und Geschichten hineinzuversetzen. Mit anderen Worten, Lesen, auch das Lesen von Büchern mit bunten Farbwolken auf dem Cover, macht empathisch. In Zeiten, in denen die anderen, die Fremden, so oft zum Ziel platter rechtsradikaler Hassbotschaften werden, ist Lesen an sich eine Frage der Demokratie. Mit anderen Worten, so flach wie ein Smartphone ist ein Buch nie.
Christine Hartauer war das mit einer persönlichen Bilanz der Leipziger Buchmesse, die heute Abend zu Ende geht. Mit einer Gedenkfeier hat Italien heute an ein Massaker der deutschen Besatzungstruppen im Zweiten Weltkrieg am Stadtrand von Rom erinnert, vor genau 80 Jahren. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Damals wurden in den Adriatischen Höhlen im Süden Roms insgesamt 335 Männer erschossen, aus Vergeltung. Denn einen Tag zuvor war ein Anschlag auf italienische Partisanen verübt worden, bei dem 33 Angehörige eines SS-Polizeiregiments getötet worden waren. Für die Bundesregierung nahm Kulturstaatsministerin Claudia Roth an der Gedenkfeier heute teil. Die Grünen-Politikerin sprach von einem monströsen Verbrechen. Deutschland sei sich seiner historischen Verantwortung gegenüber Italien und ganz Europa bewusst. Es dürfe keinen Schlussstrich geben. Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete das Massaker in einer schriftlichen Erklärung als eine der schmerzhaftesten Wunden, die unserer nationalen Gemeinschaft zugefügt wurden. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen deutscher Truppen auf italienischem Boden. Nach der Befreiung Italiens durch die Alliierten wurden die Leichen der Todesopfer in einem Mausoleum am Ort des Massakers bestattet. Bayern verbietet Gendersprache an Schulen und Behörden, aber die Kreuze bleiben hängen und das schon seit 2018. Als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung des Freistaats. Gegen diesen Erlass hat der Bund für Geistesfreiheit München bereits vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geklagt, jedoch ohne Erfolg. Nun zieht die Organisation mit ihrer Klage vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Der Bund für Geistesfreiheit sieht in dem sogenannten Kreuzerlass einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsverbot und kritisiert, dass der Erlass christliche Religionen gegenüber anderen Weltanschauungsgemeinschaften bevorzuge. Der bosnische Dichter Abdullah Sidran war nicht nur ein bekannter Dichter, erste Gedichte schrieb er schon in den 1960er Jahren, sondern auch ein bekannter Regisseur. Gemeinsam mit seinem serbischen Kollegen Emir Kusturica schrieb er das Drehbuch zur romantischen Komödie »Erinnerst du dich an Dolly Bell?« und an dem Drama »Papa ist auf Dienstreise« aus dem Jahr 1985 über Jugoslawien unter Tito, für den es im selben Jahr in Cannes die Goldene Palme gab. Für seine Gedichte, die er während der Jugoslawienkriege veröffentlichte, bekam er mehrere Preise. Wie heute bekannt wurde, starb Abdullah Sidran gestern im Alter von 79 Jahren. Seit ihrer Festnahme im Februar befindet sich die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette in Untersuchungshaft. In der Montagsausgabe der Zeitung Die Welt sagt der Politikwissenschaftler und RAF-Forscher Wolfgang Krauser nun, er erhoffe sich durch die Festnahme Klettes eine weitere Aufklärung des RAF-Terrors. Dazu beitragen könnte seiner Meinung nach, ob man ihr das Angebot einer Kronzeugenregelung mache und die zu erwartende Strafe bei Aussagebereitschaft entsprechend reduziert würde.
Vielen Dank, Antje Allroggen. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten über den Tag der Trauer in Russland und die Terrorgefahr in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.